wenn wir jetzt abschnittsweise, versweise Johannes 17, das ganze Kapitel, uns näher ansehen, so dürfen wir uns erinnern, dass im Kapitel 16 zuvor Jesus seine Jünger aufklärt über das bevorstehende Leiden und Sterben. Und dieses Kapitel 17 hebt sich aus diesem heraus. Es ist eigentlich so eine Art Theologie, also ein Lehrkapitel, das Johannes uns hier wiedergibt, denn es ist ja überschrieben in manchen Bibelausgaben mit dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet Jesu. Wir haben eigentlich natürlich von unserem ganzen Wissen her und Empfinden her keinen Zugang zu diesem Thema eines hohen Priesters. Wir können uns nur erinnern an die Zeit des Judentums, da eben der hohe Priester als der Vermittler zwischen Gott, dem einen allmächtigen Gott, und den Menschen fungiert hat. Also die Aufgabe hatte, zur Versöhnung beizutragen und die Nöte des Volkes, der Menschen, Gott vorzutragen. Vielleicht schreckt uns das ein bisschen ab, diese Überschrift, habe ich mir gedacht, denn man macht dann vielleicht einen Bogen um dieses Kapitel, aber zu Unrecht. Wer mit den Losungen der Herrn Huder Brüder lebt, der hat ja wahrgenommen, dass heute ein ganz anderer Predigttext empfohlen ist, aber ich empfand diesen Text aus dem 1. Könige nicht so recht verständlich für diesen Tag. Und so habe ich darum gebetet, was möchte Gott, was möchte Jesus, dass wir heute als Bibel, als Text nehmen. Und da wurde mir dann der Johannes 17 gegeben, ist mir eingefallen. Und wenn ich es gelesen habe, da wurde mir das eigentlich klar. Das ist jetzt das Gespräch Jesu mit Gott, mit seinem Vater. Und auch vom Zeitpunkt, in dem dieses Gebet jetzt, dieses Gespräch Jesu mit seinem Vater steht, ich denke, es ist nicht so wichtig zu sagen, wann hat es stattgefunden, denn für Gott gibt es weder Raum noch Zeit. Das ist ein Gespräch, ein Gebet, das Jesus mit seinem Vater geführt hat, das eigentlich immer Gültigkeit hat. Bis heute hat es Gültigkeit. Wir hören das jetzt abschnittweise und ich erkläre dann immer dazu.
So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche.
Ja, dieser erste Vers, der erste Abschnitt, Jesus sah zum Himmel auf und sprach: Vater. Das ist eigentlich auch unsere Situation, wenn wir beten. Wir sehen innerlich zu Gott auf, sehen innerlich zu Jesus auf und reden mit ihm über unsere Anliegen. Und es ist jetzt hier auch in dem Kapitel nichts berichtet über eine Antwort, die Gott gegeben hätte, die der Vater dem Sohn gegeben hätte. Und das ist ja eigentlich auch unsere Situation. Wir sprechen mit Gott. Wir sprechen mit unserem Herrn. Und wir empfinden vielleicht in unserem Innern, in unseren Gedanken eine Führung im Gebet, wofür wir bitten, wofür wir beten, wofür wir danken sollen. Aber jetzt in dem Sinn eine Antwort ist uns in dem Kapitel 17 nicht berichtet. Diese Worte von Jesus mit der Verherrlichung an Gott, die Bitte: Verherrliche mich, so wie du dich verherrlicht hast, verherrliche dich, wie du mich verherrlicht hast, führt uns zu dem Begriff der Verherrlichung, der Herrlichkeit. Das kommt im weiteren Verlauf noch öfter vor. Diese Herrlichkeit ist ja ein Wesensmerkmal für Gott. Wenn wir uns an unsere irdischen Begriffe erinnern. Nun, in der Demokratie die hat mit Herrlichkeit eigentlich wenig zu tun. Wir sprechen nicht von der Herrlichkeit unserer Kanzlerin, aber von einem König können wir schon von Herrlichkeit sprechen, also von Majestät, von Souveränität. Und das ist hier gemeint. Die Hoheit des Vaters, die Hoheit Gottes, auch die Hoheit Jesu Christi, seines Sohnes, ist da angesprochen. Die Majestät Gottes. Also alles Begriffe, Namen des Herrschers, also des Allmächtigen, des Schöpfers, der alles geschaffen hat, von Anbeginn der Zeiten. Und seine Souveränität. Wir erinnern uns ja auch beim Gebet daran, wir tragen Gott unsere Bitten vor, aber wir überlassen es Gott, seiner Souveränität, wie wir sagen, wann er welche Bitte erfüllt. Verherrlichen bringe ich auch in den Zusammenhang damit, dass Jesus den Willen Gottes erfüllt hat. Wir preisen ihn immer wegen seines Gehorsams. Er hat den Auftrag des Vaters erfüllt. Er ist als Kind auf die Welt gekommen. Er hat sich seiner Hoheit, seiner Gottes-Eigenschaft mit dem Vater zusammen im Himmel zu sein, entäußert. Er ist auf die Welt gekommen als Kind. Er wurde ein Sohn des Menschen, also ein Sohn der Maria, ein Sohn von Maria und Josef. Und er hat gelebt wie ein Mensch. Er hat gefühlt wie ein Mensch. Und er ist gestorben wie ein Mensch. Dann ist er natürlich auferstanden wie Gott, die Gottgleichheit. Und er ist zum Vater zurückgekehrt. Wir werden das dann später nochmal wiederholt bekommen, dass Jesus selber davon spricht. Also dieses Verherrlichen ist eigentlich herrlich machen, dieser Majestät Gottes gleich machen, im Willen Gottes sein. Auch der Mensch hat Teil dieser Herrlichkeit Gottes, denn wir sind Schöpfung Gottes. Wir sind Ebenbild Gottes, als sein Ebenbild geschaffen. Und dadurch haben wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Ist gewaltig.
Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du mir gegeben hast. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
Ja, so ist uns auf ganz einfache Weise von Jesus Christus selber erklärt, wie wir das ewige Leben verstehen können. Und das ewige Leben beginnt ja in dem Moment, wo wir unsere Entscheidung für Jesus treffen, wo wir zu ihm Ja sagen, wo wir ihn aufnehmen in unser Herz, wo wir ihn erkennen als den Sohn Gottes und damit auch Gott, seinen Vater, erkennen. Und das beides zusammen, dieses Erkennen, erklärt Jesus selbst als das ewige Leben. Und Gott, der Vater allein, ist der wahre Vater. Und von ihm leitet sich alle Vaterschaft ab. Natürlich auch alle Liebe, die der Vater erzeigt hat, dadurch, dass er seinen Sohn für die Welt geopfert hat.
Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue.
Ja, das bestätigt jetzt eigentlich das, was wir schon gehört haben, dass Jesus den Auftrag erfüllt hat, der ihm vom Vater gegeben wurde. Und damit hat er natürlich eines Teils Gehorsam gezeigt, andererseits hat er aber auch den Vater dadurch verherrlicht. Er hat ihn den Herrn sein lassen, der ihm den Auftrag gegeben hat, ihn verherrlicht.
Und nun, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Auch das haben wir schon angesprochen. So nach unserer Vorstellung, Jesus war von Anfang der Schöpfung an im Vater bei allem dabei. Er hatte die Herrlichkeit des Vaters, als er mit ihm, in ihm war, ehe Gott die Welt geschaffen hat und ehe alles von ihm ausgegangen ist. Und er hat teilgehabt natürlich an der Herrlichkeit des Vaters. Und von ihm ist ja dann alles ausgegangen. Er selbst hat den Weg dann genommen. Wenn wir uns das so vorstellen, es ist wie eine Art Spaltung der Persönlichkeit Gottes. Sein Sohn ist von ihm gegangen, von ihm gekommen und in die Welt gekommen. Und ja, jetzt an Himmelfahrt erinnern wir uns daran, er ist zum Vater zurückgegangen.
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen weitergegeben. Und sie haben sie angenommen und sie wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin.
Diese Gedankengänge sind für uns vielleicht erstaunlich, aber es ergibt sich daraus, dass natürlich alles, was Gott geschaffen hat, auch ihm gehört. Auch alle Menschen, die er geschaffen hat, gehören ihm. Und er hat sie dem Sohn übergeben. Und von den Menschen, von denen hier gesprochen wird, das sind die Jünger, die Jesus geworben hat, denen er gesagt hat, folge mir nach, die ihm nachgefolgt sind und die er gelehrt hat, mit denen er gegangen ist. Das waren jetzt ja nicht nur die 12 Apostel, die in unmittelbarer Gefolgschaft mit ihm waren, sondern es waren ja viele. Es war mal von 70 oder 72 die Rede und es waren sicher auch noch mehr. Jedenfalls ist es nicht von sich aus geschehen, sondern Gott hat in ihnen diese Hinwendung zu Jesus Christus bewirkt. Und das ist auch für uns eigentlich sehr wichtig zu wissen, dass wir niemand bewegen können. Wir können, so gern wir das tun würden, niemand zu Jesus hintragen. Er muss von Gott dazu berufen sein. Natürlich haben wir das Wort, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber ich denke, es gehört dazu unser Gebet, unsere Herzenshaltung, dass wir Gott wirklich vielleicht auch unverschämt bitten, dass er Menschen beruft, in seine Nachfolge beruft. Und hier ist davon die Rede, dass der Vater diese Nachfolger Jesu ihm gegeben hat. Also in einem, könnte sagen, juristischen Akt hat er sie übergeben. Jesus hat sie sich nicht genommen, sondern er hat das vollführt, was der Vater vorbereitet hat.
Ich bitte für sie und nicht für die Welt und bitte für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht.
Es kommt also so, dass Jesus nicht getrennt vom Vater als Konkurrent auftritt, sondern Er ist ganz der Sohn, der total abhängig ist vom Vater. Er ist dem total untergeordnet. Ja, er weiß auch, dass er wieder zurückgeht zum Vater, dass er wieder in diese Einheit zum Vater zurückkommt. Und daher gibt es keinen Unterschied zwischen beiden. Keine unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse, keine unterschiedlichen Besitzverhältnisse. Alles, was dem Vater gehört, gehört auch dem Sohn. Alles, was der Sohn erworben hat im Auftrag des Vaters, das gehört zugleich auch dem Vater. Das ist eine Einheit, wie wir sie uns eigentlich gar nicht denken können, wie sie auf Erden gar nicht vorkommt. Weil wir haben immer irgendwelche zwischengeschalteten Gefühle, Überlegungen, Gedanken, Besitzansprüche, die uns in dieser Einigkeit eigentlich belasten, die uns diese Einigkeit überhaupt nicht erreichen lassen. So wie diese Einheit und dieses gemeinsame Haben, dieses gemeinsame Eigentum, wenn wir so wollen, zwischen Gott und dem Sohn berichtet ist.
Ich bin nicht mehr in der Welt, Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei.
Das ist also für uns doch ganz tröstlich, dass Jesus auch für uns beim Vater eintritt. Also das ist eigentlich diese hohe priesterliche Funktion, die Jesus hier beim Vater für uns wahrnimmt. Er bittet für uns. Wir sind auch, wir leben in der Welt, so wie seine Jünger damals. Er hat seine Jünger zurückgelassen in der eigentlich feindseligen Welt. Das Judentum hat die Christen gehasst. Das kommt dann auch noch ganz konkret. Sie waren verfolgt zunächst, denken wir nur an Saulus. Also Jesus wusste das ganz genau, in welcher Welt er seine Jünger zurücklässt und welchen Anfechtungen sie ausgesetzt sein werden, welchen verschiedenen Anforderungen oder Vorwürfen sie ausgesetzt werden. Das ist alles zum Thema Welt zu sehen und mit allen Versuchungen und wo sie auch dann eben ja nicht mehr Jesus bei sich haben, so in körperlicher Gestalt und auch all ihre Nöte ihm so ganz konkret nicht mehr sagen können, ja, der Heilige Geist war noch nicht da. Das haben sie jetzt noch nicht erfahren können. Aber Jesus bittet für sie beim Vater, er tritt für sie beim Vater ein, dass sie erhalten bleiben. Und Jesus hat den Namen des Vaters ihnen bekannt gemacht. Und es gab ja auch dieses Gespräch, zeige uns den Vater. Wo Thomas, denke ich, sagt, wie sieht der Vater aus? Wo Jesus dann sagt, ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also diese Deckungsgleichheit, könnten wir sagen. Was aber hier jetzt auch schon angesprochen ist, dass Jesus eben auch von uns verlangt oder uns dringend empfiehlt, diese Einigkeit, dieses Einssein, so wie er mit dem Vater eins ist. Und ich denke, das ist für eine Gemeinde ganz wichtig, diese Einigkeit in dem gemeinsamen Miteinander unter dem Wort Gottes zu stehen, auch gemeinsam, ja, ich möchte sagen, an den Lippen Jesu zu hängen. Was sagt er jetzt? Wie redet er mit uns? Was sind seine Aufträge jetzt für uns? Wie sollen wir uns da verhalten? Und dass wir hinauskommen über dieses weltliche Geschwätz, das die Gefahr auch für uns ist, dass wir uns nicht darum kümmern, wie verstehen wir das Wort Gottes, dass wir das beschränken auf Bibelgespräche, auf Hauskreise, sondern dass wir miteinander, wo wir zusammen sind, eben uns kümmern darum, was sagt das Wort Gottes für uns. Und dass wir darum ringen und dass wir einander helfen, dass wir miteinander versuchen, in der Nachfolge zu wachsen, uns Worte zusagen aus der Schrift oder uns vorzulesen, uns Psalmen gegenseitig zuzusagen. Das ist dieses Einssein vor Jesus. Und da hat Jesus den Vater darum gebeten für uns. Also wir sind dann im Willen Gottes. Vielen Menschen, auch in den Gemeinden, ist immer die Frage, ja, was ist der Wille Gottes für mich? Da steht's: eins sein, miteinander Jesus nachfolgen, miteinander sich kümmern um das, was das Wort Gottes für mich heute, jetzt bedeutet.
Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.
Ja, das ist, was ich angesprochen habe. Jesus weiß, er lässt seine Jünger zurück in der Welt. Und wenn wir wirklich mit Jesus leben, dann wird unsere Umgebung, die Menschen, die nicht zu Jesus gehören, werden das merken und sie werden uns beobachten, wie wir leben, wie wir reagieren auf die verschiedenen Dinge, die uns während des Lebens begegnen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Wir fallen auf und vielleicht empfinden manche Leute uns als eingebildet oder arrogant oder sie hassen uns sogar, so wie das damals auch war. Das zieht sich durch die Zeiten hindurch. Aber wir dürfen uns auf Jesus verlassen. Er steht neben uns. Er steht für uns ein. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir ihm nachfolgen und damit unter seinem Schutz stehen. Und dass wir unter seinem Gebet bleiben. Denn dieses Gebet, das Jesus hier mit dem Vater spricht, das gilt, denke ich, für immer. Es ist zeitlos. Wir dürfen uns immer darauf verlassen. Ich empfehle euch auch, schaut euch selber dieses Kapitel 17 immer wieder an. Es ist so viel darinnen und es wird euch bestimmt der Heilige Geist immer wieder Neues dazu sagen. Auch heute, wir können das nur anreißen. Es sind nur jetzt Gedanken, die jetzt gegeben sind, aber schaut euch das selber an. Das ist wirklich eine Fundgrube. Und es ist viel besser als irgendwelche Bücher von sogenannten schlauen Leuten. Haltet euch an das Wort Gottes. Das ist die Wahrheit.
Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende auch ich sie in die Welt.
Ja, ich denke, die Christen sind die Hoffnung für die Welt, für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich denke, das ist all das unter dem Begriff Welt zu verstehen, sind die Menschen, die noch nichts gehört haben von Jesus Christus. Einschließlich der Situation, dass man eine ganz innige, persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben kann. Und wir sind von Jesus, so wie seine Jünger damals, auch heute, in die Welt gesandt. Wir sind zu den Menschen hingesandt, die Jesus Christus noch nicht persönlich kennengelernt haben. Das ist auch wieder ein Stück Missionsauftrag, den Jesus gibt, so wie es im Matthäusevangelium am Ende schon berichtet ist. Aber hier bringt das Jesus ganz konkret in diesem Gespräch mit dem Vater auf. Er sendet uns in die Welt. Und wir dürfen den Menschen berichten davon, wie wir mit Jesus leben und was dieses Leben mit Jesus für uns bedeutet. Und an unserem Verhalten, an unserer Liebe zu den Menschen wird sichtbar werden, was wir durch dieses Mit-Jesus-Leben bekommen und dass das dann auch interessant erscheint für andere, dass sie das auch möchten. Es hängt von uns ab. Und es hängt natürlich auch davon ab, dass wir vorher zu Gott gebetet haben, dass wir die Menschen Gott vorgelegt haben und um sie bitten. Ich weiß selbst, wir beten auch für unsere Kinder, wir beten für Schwiegerleute, dass sie doch den Weg zu Jesus finden. Wir wissen, dass Menschen für Ehepartner beten und dass das oft lange dauert, bis endlich die Umkehr gelingt. Ich denke, entscheidend wichtig ist, dass wir vertrauen darauf, dass Jesus selbst eintritt für die Menschen, die wir vor ihn bringen. Und dass wir nicht die Hoffnung verlieren dürfen, wenn wir sie immer wieder vor Jesus bringen. Er wird zu seiner Zeit das Gebet erhören, denn es liegt in seinem Willen, wenn wir seinen Auftrag erfüllen.
Jesus betet: Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit.
Ja, kommt der Begriff der Heiligung. Wir wissen ja, wer zu Jesus gehört, ist heilig. Für Gott auserwählt. Geheiligt in der Wahrheit für Gott. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir frei von Sünden sind. Das war nur allein Jesus. Aber ich denke, es heißt schon, dass wir wissen, wo wir hingehen, wenn uns Sünde erfasst hat. Dass wir nämlich Jesus diese Sünde bekennen können und dass er dann treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und aus dem Wort Gottes, das uns zur Verfügung steht, aus dem Lesen können in der Bibel, entsteht diese Heiligung. Und ich kann eigentlich immer nur wieder unsere Möglichkeiten in Erinnerung rufen, dass wir die Bibel lesen können, ist ein Vorrecht, ist ein Geschenk. Wenn wir von unseren Freunden aus dem Iran in Erfahrung bringen, dass es dort bei Todesstrafe verboten ist, die Bibel zu beschaffen und in der Bibel zu lesen, dann dürfen wir uns über dieses Vorrecht, das wir noch haben, die Bibel zu haben in verschiedenen Ausgaben, uns daran zu freuen über den verschiedenen Auslegungen der Bibel durch die Texte, dass wir das auch nützen und dass wir davon reichlich Gebrauch machen, dass wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, dass wir es kauen, dass wir es wiederkäuen, wenn ihr so wollt. Das, denke ich, führt zur Heiligung durch das heilige Wort Gottes, durch die heilige Schrift. Und Jesus hat ja auch seinen Vater hier in Johannes 17 des Öfteren damit angeredet: Heiliger Vater. Ihm allein steht dieser Ehrentitel zu, nicht irgendeinem Menschen. Ganz gleich, wo er wohnt, ob er jetzt zufällig im Vatikan wohnt oder sonst wo, es steht ihm nicht zu. Gott allein steht dieser Titel Heiliger Vater zu, keinem Menschen.
Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern für alle diejenigen, die durch ihr Wort an mich zum Glauben kommen.
Ja, Jesus bittet umfassend, nicht nur für uns, nicht nur für seine Jünger damals, sondern auch für alle, die wir überzeugen können, denen wir helfen können, dass sie ihr Ja zu Jesus sprechen, von Herzen. Für sie bittet Jesus in gleicher Weise. Ich denke, das gibt uns sehr viel Freiheit, weil wir können vieles ja überhaupt nicht machen. Wir können niemand hintragen, Jesus muss es tun. Und der Vater, ja, er ist, von ihm geht alles aus. Er übergibt die Menschen Jesus und Jesus bewegt die Herzen der Menschen durch seinen Geist. Und er bewegt uns, dass wir den Menschen helfen, den Weg zu finden.
Jesus bittet, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.
Ja, dieses Einssein haben wir vorhin schon angesprochen, diese Einigkeit zwischen dem Sohn und dem Vater. Und wenn wir jetzt untereinander diese Einigkeit auch entwickeln, so ist das schon Verkündigung. Und Einssein untereinander ohne Jesus ist natürlich nutzlos. Aber diese Einigkeit in Jesus Christus untereinander, das ist das, was Jesus hier vom Vater erbittet.
Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.
Ja, das ist der große, ich möchte sagen, die große Steigerung jetzt in dem Kapitel 17 zur Liebe Gottes. Geschieht alles aus der Liebe Gottes zu seinem Sohn und zu uns Menschen. Und der Weg dazu ist diese Einigkeit zwischen dem Vater und dem Sohn und die Einigkeit mit den Menschen, die Jesus nachfolgen, und die Einigkeit der Menschen untereinander, die gemeinsam Jesus nachfolgen. Und durch dieses Zeichen der Einigkeit wird Jesus und der Vater verherrlicht.
Vater, ich will, dass wo ich bin, auch sie bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.
Amen.